Es gibt Orte, die verschwinden, ohne dass wir es bemerken. Ein Stadion wird abgerissen, ein Bolzplatz wächst zu, ein ganzer Stadtteil wird überplant und mit ihnen verschwinden Geschichten. Erinnerungen an Spiele, an Menschen, an Momente, die einmal wichtig waren. Die Archäologie ist oft mit sehr alten Epochen verbunden. Mit Mauern, die 1000 Jahre alt sind, mit Siedlungen, die niemand mehr kennt. Aber was passiert, wenn man den Blick auf die jüngste Vergangenheit richtet? Auf Orte, die vor wenigen Jahrzehnten noch Teil des Alltags waren und die trotzdem fast vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden können. In dieser Folge geht es um die Archäologie der Moderne und welche Geschichten sie uns zurückgeben kann. Vergessene Stadien, gerne als schöne Unterzeile oder im Titel eines Buches genutzt. In aller Regel sind zwar die Orte verloren, aber die Erinnerung lebt weiter. Was aber, wenn dir die Fachlektüre, die Wikipedia, deine favorisierte Suchmaschine und selbst die KI keine Ergebnisse mehr liefern? Dann können wir wohl wirklich von einem vergessenen Stadion sprechen. Kaum zu glauben, dass in einem Fußballland wie diesem ein Stadion vergessen geht. Dr. Maxi-Maria Platz beschäftigt sich genau damit. Sie ist Archäologin und forscht nebenher an der Schnittstelle zwischen Sport, Stadtgeschichte und Erinnerungskultur. Wir haben darüber gesprochen, wie sie zu diesem Thema gekommen ist, warum gerade Fußballplätze für sie so faszinierend sind und was das Rohrdeich-Stadion in Duisburg über unser Verhältnis zu Orten erzählt, die wir irgendwann einfach hinter uns lassen. Das hier ist der Hörfehler-Podcast und mein Name ist Nick Kassner. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, wenn mich irgendjemand gefragt hätte, wo fällt dir ein, also was fällt dir zu Fußball und diesem Thema ein, hätte ich gesagt, da gibt es kein Thema, nämlich Archäologie und Fußball. Und weil das so ist, freue ich mich sehr, 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 dass ich heute Dr. Maxi-Maria Platz begrüßen darf. Hallo Maxi.
Hallo.
Grüße dich. Fangen wir mit dir an. Du hast nämlich einen langen, langen Werdegang, habe ich gesehen im Vorfeld. Du hast 2002 mit deinem Studium angefangen oder mit deinen Studien. Sind es Studien?
Das ist ein Magisterstudiengang gewesen mit 2 Nebenfächern, ja.
Warum macht man sowas? Ist einem eins zu langweilig oder?
Nee, das ist der normale Studienverlauf damals gewesen, als es noch keinen Master gab, aber ganz kurz vor dem Master. Na, also da hat man ein Hauptfach und 2 Nebenfächer studiert und das war in dem Fall Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit und im Nebenfach Ur- und Frühgeschichte und im zweiten Nebenfach katholische Theologie.
Mhm. Das ist eine, also ich hätte gesagt, das ist eine ganz schön komische Mischung. Also passt das zusammen thematisch?
Sehr gut, ja. Allerdings ist es, glaube ich, nicht so jetzt groß das Thema von diesem Podcast, aber die Theologie an sich ist vergleichbar mit der Philosophie ein sehr umfangreiches Studium, wo sehr viele Skills vermittelt werden, die einem innerhalb der Geisteswissenschaft einen Horizont doch sehr erweitern. Also ich habe sehr, sehr profitiert von diesem Studium, das muss ich schon wirklich sagen.
Wie kommt man da drauf, sich also sowas zu studieren? Also gab es vorher schon deinerseits irgendwie Interessen in der Richtung oder wie kommt man dazu?
Ich glaube, die allermeisten ArchäologInnen, die man fragt, sagen, sie wollten das schon als Kind. Und so war es auch bei mir. Also wenn man, als meine Lateinlehrerin mich fragte in der ersten Stunde, warum möchtest du denn jetzt unbedingt Latein lernen, dann war die Frage, weil ich ganz dringend Archäologie studieren möchte und Archäologin werden möchte. Und das habe ich dann durchgezogen.
Was hast du dir zu dem Zeitpunkt vorgestellt, was das ist, was man da macht?
Mit 12, das kann ich nicht mehr sagen, das ist jetzt ja schon eine Weile her. Aber grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man so ein Studium anfängt, mit einer gewissen Naivität durchaus rangeht. Aber das machen ja alle, das machen auch Mediziner. Und so weiter. Das Wichtige für mich war eigentlich, dass diese intensive Auseinandersetzung mit Geschichte. Ich hatte mal ein Buch gelesen, da stand dann die intensivste und ja Auseinandersetzung mit Geschichte ist die Archäologie. Und genauso ist es dann am Ende auch. Na, also man hat Geschichte in der Hand und das ist nochmal eine ganz, ganz spannende Sache. Ob es dann tatsächlich einem liegt, das merkt man ja erst beim Studium selber, wenn man die ersten Male dann auf der Grabung war, ob man jetzt auf der Baustelle zurechtkommt mit den eigentlichen Anforderungen, die das Ganze jetzt besteht, das merkt man dann erst. Und das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und das habe ich dann durchgezogen bis zum Doktortitel. Ne, in diesem kleinen Nischenfach muss man sagen, also es gibt sehr, sehr verschiedene Archäologien. Die Archäologie selber ist ja eigentlich die Geschichtswissenschaft, die sich mit der materiellen Kultur der Menschheit auseinandersetzt, seit der Menschwerdung selbst. Und als Mittelalter- und Neuzeitarchäologen, wir nennen es auch historische Archäologie, beginnt das Ganze eigentlich mit der Spätantike und endet in der allerjüngsten Vergangenheit. Wir sagen mal, wann beginnt Archäologie? Archäologie beginnt gestern. So ist eigentlich ein Spruch, den ich immer sage, wenn ich vor meinen Studierenden stehe. Und da ist im Vergleich zu anderen Studien gibt es die auch gar nicht so oft. Also Mittelalter- und Neuzeitarchäologen werden in Deutschland nur in Kiel, in Halle an der Saale, in Bamberg und in Tübingen ausgebildet. Ne, das reicht im Prinzip auch. Also es braucht keine Herrscherin von uns. Ne? das ist in Ordnung, aber es gibt eben noch die Ur- und Frühgeschichte oder die klassische Archäologie, die sich mit Griechenland und Rom der klassischen Antike auseinandersetzt, provinzialrömische ArchäologInnen, die sich mit der römischen Zeit in den Provinzen außerhalb Roms, aber auch in Rom auseinandersetzen, Altamerikanistik in Süd- und Nordamerika, Sinologie, natürlich Ägyptologie, vorderasiatische Archäologie und so weiter. Ne? Aber es braucht eben diese vielen verschiedenen Aspekte, weil die materielle Kultur sich doch sehr stark unterscheidet. Und dass die große Herausforderung eigentlich an der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie ist die große Nähe zur Geschichte. Wir sind eben auch immer HistorikerInnen. Das bleibt nicht aus bei dieser Sache.
Mhm. Ich würde das Ganze so ein kleines bisschen abkürzen, weil der Werdegang ist unfassbar. Also ich frage mich, wie man sowas alles so zeitlich schafft. Du bist seit 2018 Lehrbeauftragter am Institut für Archäologische Wissenschaften der Ruhr-Universität Bochum.
Ja, genau.
Das ist ja relativ, also 2009 hast du dein Magistra Artium abgelegt. Das ist relativ flott, oder?
Ja, das waren 12 Semester, ne? Also.
Wow.
Dann habe ich promoviert, da habe ich ja nebenbei gearbeitet, das sieht man ja, deswegen habe ich 2016 dann gleich ein bisschen länger gebraucht sozusagen, aber auch noch alles im normalen Spektrum. Dann abgeschlossen mit der Doktorarbeit zur Elisabethkirche oder den Grabungen rund um die Elisabethkirche in Marburg an der Lahn und danach das in Bochum, das mache ich tatsächlich nebenbei. Das sind Lehraufträge, die immer einmal im Jahr sind und das mache ich nebenbei sehr gerne. Das muss ich sagen. Und genau, also dann dazwischen relativ viele Projekte, Projektarbeit, freiberuflich, teilweise angestellt und jetzt seit 2023 läuft jetzt gerade das große Forschungsprojekt zur Genese des westlichen Ruhrgebiets, an der ist ein Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Universität in Kiel, meiner historischen Archäologie dort am Lehrstuhl. Und da bin ich Projektleiterin einer Forschungsgruppe, die sich eben mit dieser Genese des westlichen Ruhrgebiets auseinandersetzt, soll heißen, dass ich drei Doktorandinnen-Themen mitbetreue, die sich mit, also die Auswertung von Fundplätzen und Grabungen, die hier seit dem 19. Jahrhundert eigentlich stattgefunden haben, auseinandersetzen unter drei wesentlichen Fragestellungen zur Geschichte hier der Region. Das ist einmal der Fundplatz des oder der Königshof des Clodio, der, so schreibt es Gregor von Tours, hier über den Rhein gezogen ist, um das Merowingerreich zu gründen. Das legendäre Dispargum, hat es hier stattgefunden oder nicht, ist eine Fragestellung, die der Kollege Johannes Reller bearbeitet. Dann die Kaiserpfalz, also Pfalzburg, also Duisburg, heißt nicht umsonst Burg hinten dran. Es gab hier eine große Kaiserpfalz, eine Burganlage, die besonders unter Otto dem I., das ist der, der in Magdeburg bestattet ist. Na, hier eine seiner Lieblingspfalzen hatte, sehr schön gelegen natürlich am Zufluss der Ruhr in den Rhein, das westliche Ende des Hellwegs, haben vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, die hier zuhören, hier schon mal gehört. Und dann die dritte Fragestellung, die sich vor allem um die Hansestadt Duisburg kümmert, wie jetzt eigentlich die Sozialstruktur war, wie müssen wir uns das vorstellen? Und die geschätzte Kollegin Carina Schnackenberg, Grüße an die drei gehen raus. Und ich selber habe auch ein Forschungsthema und da setze ich mich mit der Protonustralisierung hier im westlichen Ruhrgebiet, soll heißen, denn vor allen Dingen Duisburg, Essen, Oberhausen und Mülheim auseinander. Und das ist dann die direkte Frage, was sind eigentlich die strukturellen, infrastrukturellen, aber auch wirtschaftlichen Voraussetzungen, dass es zu diesem großen Boom kommen konnte, den wir dann Industrialisierung nennen ab dem 19. Jahrhundert. Es entstand nicht auf der grünen Wiese, das hat eine Vorgeschichte. Und das ist bis jetzt noch nicht so gut untersucht, woanders, zum Beispiel in Lothringen oder auch in England, da ist das schon ein bisschen besser untersucht. Und darum kümmere ich mich jetzt zusammen anderthalb Jahre und in anderthalb, also das Ganze geht jetzt, also wir sind jetzt ungefähr so auf Bergfest, sage ich mal, und ist hier die Hälfte ist ungefähr rum und das ist eine recht schöne Sache, machen auch Öffentlichkeitsveranstaltungen. Jetzt ist gerade erst wieder eine kleine Ausstellung, die wir im Landschaftspark Nord, das ist ein großes, hier in Duisburg, ein ehemaliges Stahlwerk, in dem heute unterschiedliche Sachen beheimatet ist, das kann man besuchen. Das ist eine richtig schöne Gegend und da ist die Stadtarchäologie der Stadt Duisburg untergebracht und da habe ich mein Projektbüro. Die anderen zwei Doktoranden sitzen in Kiel und einer, die Sophie in Bochum. Na, und ich bin praktisch auf Dauer Abgeordnete nach Duisburg und das ist auch ganz schön, na, weil ich dann so näher an den Quellen sitze und dennoch über das Internet und auch mit regelmäßigen Besuchen mit dem Projektteam dann verbunden bin. Na, also das ist das, was ich momentan mache. Und das, worüber wir heute reden, ist ein Nebenprojekt, das ich mit wirklich großer Leidenschaft betreibe und zwei Artikel schon darüber geschrieben habe. Die Zitate legen wir dann rein und auch ein paar Blogartikel. Über den Blogartikel bist du ja dann auch aufmerksam geworden. Ich glaube, über Blue Sky war das dann, ne?
Oder? Ich glaube, das war noch bei Twitter.
Das war noch bei Twitter.
Ja, ja. Genau. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Also wie gesagt, Du hast ja sehr, sehr viel in deinem Lebenslauf drinne stehen. Klingt also nicht so, als hättest du großartig Langeweile. Aber Historiker oder für HistorikerInnen ist es ja relativ schwierig, irgendwie nachher so Anschlussstellen zu finden. Vor allen Dingen, wenn man gerne längerfristig arbeiten möchte. Wie ist das in dem Bereich?
Das kommt drauf an. Also wir haben momentan tatsächlich einen Fachkräftemangel in der Archäologie. Also insbesondere in der ausgrabenden Archäologie werden dringend Leute gesucht. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn Kinder, Angehörige von ihnen oder sie selber Lust haben, Archäologie zu studieren, dann tut das. Also es ist nicht so, dass das eine brotlose Kunst ist. Also es ist auf gar keinen Fall. Ne? Man kommt danach durchaus unter.
Okay. Und dann musst du uns jetzt natürlich verraten, wie bist du auf die Idee gekommen, dass man das irgendwie mit Fußball verbinden könnte?
Das ist eine ganz spannende Sache. Nämlich ich bin, also alle Kolleginnen haben ja die Archäologie in Deutschland. Das ist eine Zeitschrift, die finden sie auch im Bahnhofskiosk, haben die abonniert und dann bin ich in die Rezensionen rein und dann ist ein Buch rezensiert worden, dort in dieser Zeitschrift von Josef Gruber über die Fußballplätze. Ich glaube, der zweite Band, den er rausgegeben hat. Und der ist von einem Archäologiekollegen besprochen worden und hat gemeint, das wäre ein wichtiges Thema der Archäologie der Moderne, der man sich mal annehmen könnte. Und das fand ich total spannend und habe mir die beiden Bücher von ihm kommen lassen und dann mich schon mal vor allen Dingen mit antiken Rezeptionen. Also mir ist dann aufgefallen, dass es dann dort in, also gerade in Italien dort, mehrere Stadien gab, die ganz, also aus der faschistischen Zeit stammt, ne, die ganz starke antiken Rezeptionen haben. Sie sehen dann aus wie römische Tempel oder ähnliches. Und dann, das fand ich irre. Und darüber habe ich dann einen kleinen Blogartikel geschrieben. Und irgendwann kam dann mein Mann an mit einem Luftbild und hat gesagt, hast du das schon mal gesehen? Und es war, also Luftbild heißt, das ist eine Fotografie gewesen, eine Schwarz-Weiß-Fotografie vom, also entweder vom Ende des Krieges, also 44, 45 oder kurz danach, mit einer Schrägaufnahme. Man sieht dann die Stadt Duisburg und kurz dahinter, nämlich die Reste eines offensichtlichen Stadions. Und er hat gesagt, kennst du das? Weißt du das? Ich sag, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung. So. Und mein Mann ist auch Archäologe, der ist ja auch hier Stadtarchäologe in Duisburg. Und der hat gesagt, ja, da klemmen wir uns mal dahinter, was das denn sein könnte. Und dann sind wir dann darauf gekommen, dass wir dieses, dass das weitestgehend vergessen ist und dass wir uns das nochmal genauer annehmen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir das dann untersucht habe und dann einen Artikel darüber geschrieben habe, beziehungsweise zwei Artikel. Und darüber reden wir dann auch gleich.
Hm. Wie ist das eigentlich so, wenn du Menschen erzählst, dass du dich mit Archäologie und Fußball auseinandersetzt?
Also, das habe ich ja Leuten erzählt, die mich kennen. Und der eine Reaktion von einem Kollegen war ja klar, dass das von dir kommt, von wem da sonst, war eigentlich die schönste. Und von den anderen ist es durchaus so, dass die dann nachfragen, was jetzt konkret gemeint ist, ne? Und dann kommt tatsächlich ein großes Staunen und dann habt ihr eins ausgegraben. Nein, wir haben tatsächlich keins ausgegraben. Aber man muss auch sagen, dass Ausgrabung ist eine Methode der Archäologin, die ganz wesentliche. Die macht auch Spaß übrigens, das ist eine schöne Methode. Aber sie spielt in der Archäologie der Moderne nicht so die große Rolle, wie jetzt beispielsweise in früheren Epochen.
Kannst du das Archäologie der Moderne vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
Die Archäologie der Moderne ist eine Archäologie, also die Auseinandersetzung mit der materiellen Kultur der allerjüngsten Vergangenheit. Und das ist in der Regel, beginnt so mit den Relikten des Ersten Weltkrieges. Also man untersucht dann tatsächlich nicht unbedingt alles, sondern da sind wesentliche Stätten, die auch denkmalpflegerisch von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Schützengraben des Ersten Weltkrieges oder Zweiten Weltkrieg sind es dann Kriegsgefangenenlager, Konzentrationslager, Bunker und ähnliches, die auch erhalten bleiben müssen. Das heißt, es gibt einen denkmalpflegerischen Belang dessen und ein großes Interesse der Gesellschaft und der Öffentlichkeit, dass diese Dinge erhalten bleiben. Und man muss auch ehrlich sein, dass niemand eine Umgehungsstraße über ein Konzentrationslager bauen will. Das ist, glaube ich, nochmal, und das ist die vielen Außenstellen, die es da gab und diesen vielen Lager, diese Tausende, die es da in Deutschland gab, die sind nicht alle lokalisiert. Und manchmal kommt man da erst darauf, wenn dann ein Loch gemacht wird und man auf diese Relikte stößt. Und oder wenn vorher gesucht wird, was denn dort sein könnte. Und das ist eine der wesentlichsten Elemente, die eigentlich die Archäologie der Moderne ausmachen. Dabei bleibt es allerdings nicht, sondern ein Kollege hat das Atomkraftlager Hannoversches Wendland, das ist darüber eine Dissertation geschrieben. Das ist die erste Dissertation zur Archäologie der Moderne, die erschienen ist. Da können wir den Link dazu setzen, an der Universität in Tübingen. Und was ganz schön ist, die Ausstellung gibt es leider, die ist leider abgeschlossen am Archäologiemuseum in Herne. Da gab es eine große Ausstellung zur Archäologie der Moderne, die hieß Modern Times. Und es gibt dort auch noch einen Ausstellungskatalog, den man, glaube ich, auch noch erwerben kann. Und da kann man diese ganz unterschiedlichen Facetten auch von Industrieanlagen und Ähnliches, die dort gefunden wurden, dann auch sich nochmal genauer angucken. Also sind sämtliche Facetten da auch nochmal dargestellt. Das ist eine wirklich schöne Sache, um sich mal so einen Blick da reinzubekommen.
Dann wäre meine Frage, Du hast auf deinem Blog -1-Ebene zusammengeschrieben, ja. .hypothese.org findet ihr natürlich in den Shownotes, den Link auch zu den beiden Texten. Hast du geschrieben, dass es die Archäologie des Fußballs gibt? Oder du stellst die Frage, ob es die gibt und oder geben könnte. Welche Antwort hast du darauf gefunden?
Ja, das ist relativ einfach, weil man kann, das ist eine schöne provokante Frage, ne, die sich natürlich insofern beantworten lässt, dass man sagt, wir haben als ArchäologInnen einen Blick auf den Fußball, vor allen Dingen was Sportstätten angeht. Andererseits, und das ist konkret, ist es die Erforschung von Sportstätten und insbesondere der Fußballstätten mit archäologischen Methoden. Ne, das ist etwas, was mir, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, nicht so klar gewesen, dass doch die Quellenarmut in der Sportgeschichte ab 1900 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges doch so arm ist. Ne? Also die ist wirklich gering und deswegen ist es wirklich von Belang auch, dass man archäologische Methoden heranzieht, um Sportstätten zu lokalisieren, zu untersuchen, zu rekonstruieren und daraus dann Informationen rauszieht, die dann wiederum für die Geschichtsschreibung dann von Interesse sind. Also das ist wirklich ein Ding, was Hand in Hand geht. Ne? Und das, ich habe auch ja inzwischen mit HistorikerInnen, die sich mit Sportgeschichte auseinandersetzen, dann auch gesprochen und mal gucken, wie das dann so weitergeht. Und die meinen dann eben auch, also das ist auch eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit, eine fruchtbare interdisziplinäre Zusammenarbeit da in dem Fall.
Ich hätte da gerade ein praktisches Beispiel. Ich habe heute Morgen, hat mich zufällig unser Vereinshistoriker angerufen. Schön. Und da hatten wir da kurz das Gespräch mit, also was ich heute Abend mache. Und da hatte ich ihm erwähnt, dass du zu Gast bist. Dann macht er so, oh, das ist sehr, sehr, sehr interessant, denn ich suche schon seit längerer Zeit, hat mir dann ein Bild gezeigt oder gesagt, wo ich das finde. Ein Kriegsdenkmal, was mal im Ellenfeldstadion stand und seit dem Umbau in der Bundesliga-Zeit, also Anfang der 60er Jahre, wurde das Stadion umgebaut, ist dieses Ding verschwunden und er geht davon aus, das liegt irgendwo im Erdreich. Er hat eine ungefähre Ahnung, wo es liegt, aber ne? Wenn du jetzt nicht gerade die Schaufel in die Hand nehmen willst und anfangen willst zu buddeln, dann genau. Also man merkt, in diesem Thema könnte wirklich mehr Futter sein, als man im ersten Moment glaubt.
Ja, in der Regel sind die auch ganz gut fundamentiert, diese Denkmäler. Und da müsste auf jeden Fall noch mal was da sein. Aber ich denke mal, da kann er mit den KollegInnen vor Ort im Saarland doch zu Ergebnissen führen. Obwohl, die muss nicht unbedingt sein. Also möglicherweise funktioniert die Lokalisierung ohne dass man gräbt, wahrscheinlich sogar. Na, aber dann, also ich denke, ja, der kommt wahrscheinlich ohne Grabung aus.
Das wäre in dem Fall wünschenswert, weil wir vermuten, dass da eine Imbissbude oben drauf steht und die wäre schon gut, wenn die noch ein bisschen stehen bleibt. Also,
insofern. Na, wenn die Pommes gut sind.
Ah, ja, genau. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf, auch die Methoden, die man da so nutzen kann.
Ja.
Warum sind verschwundene Fußballplätze und Stadien überhaupt ein spannendes Thema?
Weil die aus einer Zeit sind, die verschwunden ist. Klingt jetzt wie eine totale Plattitüde, aber es ist, vor allem wenn man sich das Ruhrgebiet anguckt, das von 1900 oder diese 20er Jahre sind in ihrer Struktur ganz häufig, Sportplätze werden oder sind ein Teil der Stadttopographie, ein ganz wesentlicher Teil, zusammen mit Parks und ja, also auch mit Eisenbahnen und Straßenbahnen, die da dann so gebaut werden. Also wir haben eine irrsinnige Dynamik, die im Stadtbau in dieser Zeit entstehen, aber auch im ländlichen Raum. Das heißt, also die strukturellen Veränderungen in dieser Zeit sind so enorm. Und es werden Sportplätze gebaut ohne Ende. Also es gibt wirklich einen riesigen Bauboom von Sportplätzen, von Vereinsstadien, von Sportparks, die in größeren Städten entstehen. Und dieses Stadtbild der 20er Jahre, das ist größtenteils weg und nicht mehr da. Und das in diesen das so in diesem Zusammenhang zu sehen, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache, ne? Also das heißt, wir haben es ja nicht nur mit einer, also auch mit einer, mit gesellschaftlichen, sozialen Veränderungen zu tun, dieser turbulenten Weimarer Republik, ne? Die aber nach dem Krieg größtenteils dann umgebaut dem Strukturwandel, der ja überall stattfand, ne, zum Opfer gefallen sind. Also viele von den Sportplätzen gibt's da noch. Viele auch nicht mehr. Die allermeisten Stadien in Dörfern sind umgebaut, sind noch Reste davon da. Aber letztlich haben wir hier ein Zeugnis einer Zeit vor uns, die ein ganz wesentliches Element des menschlichen Alltags, nämlich der Freizeitgestaltung, dann darstellt. Ne? Und das ist etwas, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde.
Jetzt, wenn man das jetzt so erforschen würde, ne? Für wen ist denn das interessant? Also was da rauskommt? Jetzt mal abgesehen von Archäologen, die da wahrscheinlich ihren Spaß dran haben, aber für wen hätte das noch einen Nutzen oder könnte das interessant sein?
Ja, ein Beispiel hast du das ja schon angedeutet. Also einmal ist es für die Stadtgeschichte und für die Vereinsgeschichte sind solche Dinge auch von identitätsstiftender Sache. Also ich bin momentan gerade dran an den Gründungsstätten des Meidericher Spielvereins, des MSV hier. Nämlich gucke ich mir die Gründungsgaststätte an in Meiderich, das Wirtshaus zum Köppen. Und dann auch das alte Stadion in der Westender Straße. Da sind heute noch Teile davon da, aber nicht mehr ganz. Das heißt also, wir haben da eine starke identitätsstiftendes Element, das dort mit drinsteckt, wenn man sich Einzelobjekte anguckt. Ne? Also, und das, deswegen ist auch das MSV-Museum oder der Vorsitzende auf mich zugekommen und hat gesagt, ob das nicht eine Sache wäre, ob man da was rausfinden könnte. Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass der MSV ja demnächst auch sein 125-jähriges hat, ne? Und das ist ein was und dann natürlich Architekturgeschichte, denke ich, ne? Und Sportgeschichte im Allgemeinen.
Du hast ja gerade schon angedeutet, dass dein Interesse für Fußballplätze nicht nur mit persönlicher Leidenschaft, sondern auch mit wissenschaftlicher Neugier zu tun hat.
Ja, ja.
Genau, da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, denn was viele nicht wissen, Sportplätze, Bolzplätze, ganze Stadien sind eben nicht nur Orte des Spiels, sondern auch historische Quellen. Du hast das Ruhrdeich-Stadion, das ist das, was du eben schon erwähnt hast, in Duisburg untersucht.
Ja.
Ein Stadion, das es ja so nicht mehr gibt. Und damit sind wir mitten in deinem Spezialgebiet der Archäologie des Fußballs. Bevor wir in Details gehen, nimm uns mit. Du hast dich speziell mit dem Ruhrdeich-Stadion beschäftigt. Was war das Ruhrdeich-Stadion und warum lohnt es sich, genau so einem verschwundenen Ort nachzuspüren? Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich kein Mensch, also von den HörerInnen, kein Mensch mal je von diesem Stadion gehört hat.
Nee, das stimmt. Und es ist das Stadion des VfVB Ruhrort, also des Vereins für volkstümliche Bewegungsspiele in Ruhrort. Ruhrort selber ist ein heutiger Stadtteil von Duisburg, war mal eine eigene Stadt, eine mittelalterliche Stadt, liegt genau am Zufluss der Ruhr in den Rhein. Und hatte eine recht ordentliche bürgerliche Schicht und damit war auch Geld vorhanden, um nämlich, wie es überall in den allermeisten Städten der Fall war, dann auch einen Verein oder eine Fußballmannschaft so zu gründen und die so zu fördern, dass die sehr schnell dann in den oberen Ligen mitspielen konnte. Ne? Das ist der Hintergrund, also um... Ich glaube, man muss noch mal was dazu sagen, wo wir uns befinden. Also wir befinden uns im Ruhrgebiet, ne? Und Ruhrgebiet heißt, wir haben mittelalterliche Städte. Das sind dann vor allen Dingen, das sind dann Duisburg, Essen und Dortmund. Und die sind dann recht bedeutend. Und dann im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, wächst das Ruhrgebiet, explodiert es sozusagen und wächst nach Norden hin in Richtung der neu entstehenden Zechen, also entlang der Kohleflöze, die praktisch nach unten dann nach Norden hin weiterreichen. Also die Kohleflöze gehen hier so schräg nach unten sozusagen Richtung Norden. Und nachdem man die Kohle im Süden, also im Bereich des Mittelgebirgs, der Ruhrbergzone dann abgebaut hat, ist man dann immer weiter Richtung Norden. Das Ganze wurde auch immer tiefer. Und dann sind dann immer mehr Städte, mehr oder weniger wie Wild West, könnte man sagen, stimmt ja auch irgendwie, aus dem Boden geschossen, ne? Und die mussten auch strukturell angeschlossen werden. Die Leute mussten ja, die brauchten ja eine Wasserversorgung, es brauchte eine vernünftige Entsorgung. Das heißt also, man hat dann einfach die Emscher genommen, kanalisiert und die als Abfluss angenommen. Dann brauchten die Leute eine vernünftige Verwaltung und so weiter. Und das ist eben sehr, sehr schnell passiert. Und nicht nur das ist eben neu entstanden, sondern auch ab den 20er Jahren dann eben viele, viele Fußball- und Sportplätze, weil die Freizeitversorgung, die Freizeitgestaltung sehr, sehr elementar wichtig ist. Ne? Also, und das Wichtige, wenn wir uns mit Fußballgeschichte im Ruhrgebiet auseinandersetzen, ist, dass wir bürgerliche und relativ reiche Vereine rund um die alten bürgerlichen, mittelalterlichen Städte haben, also in Duisburg, in Ruhrort, in Essen und in Dortmund und dann weiter Richtung Norden. Da gehört dann auch Meiderich dazu und auch Gelsenkirchen, Schalke. Dann eher Arbeiter- und Handwerker geprägte Vereine. Ne? Also deswegen, Schalke waren auch viele Bergleute im Gründungsverein drin. Weil man sagte immer, es wäre so ein kleinbürgerlicher Verein. Also da ist auch schon viel Arbeiterschaft tatsächlich dann drin. Ne? Und somit hatten die Vereine südlich der Ruhr in der Regel mehr Geld und mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um dann innerhalb des ja entstehenden Ligasystems nach 1900 dann auch aufzusteigen. Ja, also das funktioniert ja nur, wenn damals schon Geld reingeflossen ist. Ja, also Geld hat damals schon auch Erfolg gemacht. Das ist zwar nicht ganz so heftig, wie wir es heute vor uns haben, aber durchaus. Deswegen haben wir jetzt hier mit dem VfB Ruhrort einen Verein vor uns, wo von vornherein schon mal gut Geld da ist. Da gehört auch ein Turnverein dazu, die sich das dann reinteilen. Genau, und die haben diesen Verein gegründet, sind dann relativ schnell in der oberen Liga. Das System war so, wir haben da den Westdeutschen
Fußballverband, glaube ich.
Fußballverband, genau. Ne? Und dort in den, die spielten dort in den oberen Ligen. Einer der erfolgreichsten jetzt hier ist der Duisburger Spielverein. Mhm. Ne, der ist, glaube ich, 8-mal oder sogar 9-mal westdeutscher Meister geworden. Ne, und das war der Verein, auf den alle geschaut haben. Ne, genau. Und dieses Sportstadion, dieses Spielstadion des VfB Ruhrort ist eben das gewesen, was wir in diesem Luftbild gesehen haben. Ich habe dann ein paar Leute gefragt, kennt ihr das? Wisst ihr, was damit anzufangen? Nee, nur, dass es eben da war. Und dann habe ich Luftbilder gesucht und dann mehrere gefunden. Und das Schöne war, dass die von einer, also aus den 20ern beziehungsweise frühen 30er Jahren, als das Stadion noch stand, das ist im Krieg zerstört worden und danach nicht wieder aufgebaut worden, im Gegensatz zu anderen Fußballplätzen oder auch Stadien. Mhm. So, dann habe ich das ist eine fotogrammetrische Entzerrung gemacht und das praktisch die Schrägaufnahmen dann auf eine direkte Draufsicht projiziert. Das funktioniert mit einem Algorithmus und das ist eine recht verlässliche Angelegenheit. Und dann konnte ich daraus eine Zeichnung erstellen. Es war nicht ganz so alles zu erkennen. Ein paar Sachen musste ich dann tatsächlich auch nachschlagen, also wie bestimmte Maße sind. Da gab es dann Standardliteratur damals. Durch diesen Bau der Sportplätze war es dann so, dass man sehr, sehr schnell draufgekommen ist, dass es Bauanleitungen oder Standardisierungen braucht. Das heißt also, es gibt hier ein Buch, das ist rausgekommen vom Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen. Das heißt Übungsstättenbau und das hatten die zur Verfügung. Ich habe ja auch ein Exemplar, man hört mich da so ein bisschen blättern darin. Und da habe ich die wesentlichen Elemente rausgezogen, die ich nicht kannte. Beispielsweise, wie breit muss jetzt eigentlich so eine Treppenstufe sein und wie breit eine Stehstufe. Ne, das sind dann also 0,8 Meter, so, ne, dass man da ordentlich drauf stehen kann. Kann aber also zwischen 40 und 80 Zentimeter ist der Standard, ne? Und das habe ich dann abgeglichen, wo das dann sind, wie breit ist eigentlich so eine, die Laufbahn, die drumherum ist. Und das Wesentliche ist, dass es eine Philosophie auch hinter diesem Sportstättenbau gab, ne? Also diese Sportstätten waren keine, und auch die großen Stadien waren keine Zuschauerstadien. Zuschauer waren also wichtig, natürlich, ne, also konnten dann da rein, aber sie waren für den Breitensport gedacht und für mehrere Sportarten. Und hier beim VfB Ruhrt kann man das relativ schön sehen, ne. Also wir haben einen Fußballplatz in der Mitte, der kann aber auch für Feldhandball verwendet werden oder auch für Schlagball. Das sind so kleinere Felder eingezeichnet, die auf dem Rasen, die hatten einen Rasenplatz, dann übrigens drumherum ein Wall, der aufgeschüttet worden ist und eine kleine Tribüne. Und dann noch zwei Trainingsplätze, wobei einer von den Trainingsplätzen dann auch mit einer Lichtanlage ausgestattet ist, was eine recht spannende Sache war, weil ich dann das nur aus einem kleinen Mini-Artikel, also einem Zeitungsartikel rausfand, dass es jetzt 1926 oder 27 eine Beleuchtung von einem Fußballplatz gibt. Ne? Also das sind, glaube ich, 2 oder 3 Sätze, die in der Rhein-Ruhr-Zeitung dann veröffentlicht worden sind. Es steht aber auch nicht da, welcher Teil davon. Und das ist aber der Übungsplatz. Das ist nicht der Platz, auf dem dann die Austragungsspiele oder ne, dann stattfanden. Mhm. Die hat man dann, das hat man am Sonntagnachmittag gemacht. Dafür brauchte man kein Licht, ne, aber Licht brauchte man dafür. Die waren ja auch alles Amateure oder so, sagen wir Semi-Amateure, braucht man nicht reden, ne. Und die mussten nach der Arbeit ja noch trainieren. Und gerade in den Wintermonaten, da wird's dann früh dunkel und dann hatte man dann auf dem Trainingsplatz die Möglichkeit, dann mit Licht zu trainieren. Das waren relative Funzeln. Das war jetzt nichts, es hat jetzt nichts mit Flutlicht zu tun, ne. Aber es war dann eben möglich, den Platz zu bespielen zu der Zeit, ne. Also auch nochmal so ein Ergebnis, was man ohne diese Untersuchung jetzt von diesem Platz so in der Form nicht rausgefunden hätte. Ne? Und nach dem Krieg war es eben nicht mehr, genau, also dazu gab es noch zwei Tennisplätze und noch ein recht stattliches Vereinsheim, ne? Das noch gefunden.
Genau, jetzt die Frage, weil ich mir gerade den Wikipedia-Artikel des Vereins aufgerufen hatte und den überflogen habe, dann habe ich gesehen, zu dem Stadion gibt es gar nichts. Also nicht einen einzigen Satz gibt es zu diesem Stadion, auch nicht zu irgendeinem Umzug oder sonst irgendwas, gibt es einfach gar keine Informationen zu.
Nee.
Wie war das, als du diese Karte oder dieses Bild gefunden hast? Da hast du ja irgendwie einen Schatz gehoben. Wie hast du herausfinden können, dass der Verein damals da gespielt hat?
Ja, das hat mir jemand erzählt. Also es gibt noch ein paar Vereinschroniken, die erhalten sind. Mhm. Und also aus den 20er Jahren und aus den 30ern, ich glaube aus den 50er Jahren auch. Also es gab ja in den 50ern, 60ern noch Leute, die sich daran erinnern und dann noch gespielt haben. Und die letztens war es auch in einem Quiz also Kneipenquiz ist die Frage gekommen, ne, wo das denn war. Und dann ist es dann, ja, das war da irgendwo. Aber dass das jetzt eigentlich ein ausgewachsenes Stadion ist mit einer Zuschauerkapazität zwischen 10.000 und 15.000 Leute, die da reingepasst haben. Und es sind auch ein paar Spiele überliefert. Also das Einweihungsspiel ist gegen die Spielvereinigung Fürth gewesen. In einem großen Aufruhr, stand in der Zeitung, einen Zeitungsartikel habe ich dann zitiert. Und da, weil einer der Trainer dort oder einer der Funktionäre des Vereins aus Fürth stammt und dann auch von dort Know-how mitgebracht hat, wie man sehr, sehr gut, also wie man professioneller, besser als die anderen Fußball spielen kann. Und Fürth ist ja nicht irgendeine Mannschaft gewesen in den 20er Jahren, sondern gehörte neben Nürnberg eigentlich zu den besten Vereinen im Deutschen Reich und hat ja die eine Hälfte der Nationalmannschaft gestellt neben den Nürnbergern. Ne? Das heißt also, die hatten schon hochkarätige Leute unter sich und ich müsste den Wikipedia-Artikel mal ändern, so, ne? Aber an sich ist es so, dass tatsächlich, also wenn es jetzt noch 20 Jahre später gewesen wäre das kollektive Gedächtnis an diesen Verein, also den Verein gibt es ja noch, aber an das Stadion weg gewesen, komplett.
Hm. Ja, es ist vor allen Dingen sehr, sehr interessant, weil die haben auch im Chammer-Pokal mitgespielt, also dem Vorläufer des DFB-Pokals, und dagegen Schalke 04 gespielt, im heimigen Stadion. Und kann man davon ausgehen, dass da wahrscheinlich schon ein bisschen was los war in dem Stadion.
Ja, da war richtig was los. Das muss man wirklich sagen. Also der VfB Ruhrt gehörte neben dem Duisburger Spielverein zu den großen Vereinen im Ruhrgebiet. Ne? Aber heute ist es ein kleiner Verein, wo man jeden Euro umdrehen muss, mit einer ganz großartigen Integrationsarbeit und Jugendarbeit, die dort stattfindet. Aber hat eben diese wirklich glorreiche Vergangenheit, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und auch eine von den Dingen, die man dem Verein dann auch ein bisschen wieder zurückgeben kann. Also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Identität, ne, und gleichzeitig bei der Geschichtsschreibung natürlich, dass dieses Thema noch ein bisschen genauer behandelt wird. Und das betrifft, dass wenn man das bei anderen Stadien auch anderswo macht, wird man da zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Also da ist richtig viel, da schlummert sehr, sehr viel noch in Deutschland an Stadien.
Das würde dann vielleicht auch so ein bisschen, oder das würde dann ja so ein bisschen die Erinnerung verändern in einer Stadt, oder? Wenn man so diese Fußballstadien nochmal lokalisieren könnte. Frage wäre natürlich in dem Falle, als du dann herausgefunden hast, okay, da gibt es scheinbar oder gab es scheinbar ein Stadion, dann gehe ich davon aus, wirst du dich wahrscheinlich schnellstmöglich in ein Auto gesetzt haben oder wie auch immer, aufs Fahrrad geschwungen, dahin geradelt sein, ja, oder dahin gelaufen, um zu gucken, gibt es noch irgendwas, was es zu entdecken gibt? Hast du irgendwelche Spuren finden können?
Nee, da ist heute ein Autohaus drauf.
Also auch nichts mehr irgendwie, dass man irgendwie sagen könnte, okay, von der Länge her des Autohauses her, das passt so, dass es auf dem Spielfeld steht.
Wir haben schon möglicherweise, also ich habe geguckt, ob noch vielleicht Teile des Vereinsheims noch stehen, dass die möglicherweise in der jetzigen Bebauung irgendwie wiederverwendet worden sind oder so. Aber da gibt's tatsächlich nichts. Das ist nicht mehr da. Es ist was, wenn man jetzt graben würde, ne, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ganz interessant ist, also die ich mir selber gestellt habe, was ist eigentlich jetzt bodendenkmalpflegerisch, was ist eigentlich noch im Boden erhalten? Und das ist im Falle von so Fußballplätzen und Stadien tatsächlich die Drainage noch, ne? Also die sind, die Wasserhaltung beziehungsweise das Grundwasser ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil. Deswegen hat man auch zugesehen, dass man wirklich nichts in den Erdboden geht, sondern eher, wenn man gerade in so einem Schwemmgebiet ist wie da, ne, wir sind ja direkt an der Ruhr, dass man das praktisch dass man da Material aufbringt, dann verdichtet und dann nochmal eine Drainage legt. Das ist dann über Tonrohre, die dann so auf wahrscheinlich so um die 60 bis 80 Zentimeter tief eingetieft worden sind. Ne? Also auf Frosttiefe. Und das sind noch Dinge, die man tatsächlich finden könnte, es ist ein sehr schönes Stadion, TSV Heimaterde hier drüben in Mülheim an der Ruhr. Es ist so ein kleines Schmuckstück, das ebenfalls in den 20er Jahren gegründet worden ist. Und das ist so in den Hang reingebaut, so. Und da sind in den Hängen sind da noch die Teile der Stufenanlagen. Sind da noch da. Kann man mal besuchen, ist eine sehr, sehr hübsche Anlage, aber die ist nicht von einem Verein. Also heute spielt er natürlich ein Verein, aber das war ein Stadion, das war wirklich für den Breitensport gedacht und für so große Entscheidungsspiele, für das dann gemietet werden konnte oder gepachtet werden konnte.
Was hat dich bei der Erforschung des Ruhrdeich-Stadion am meisten überrascht? Mal abgesehen davon, dass du es gefunden hast.
Ich glaube, wie gut sich diese Luftbildarchäologie, so nennen wir diese Methode, auf so ein Stadion anwenden kann. Das war ein Schuss ins Blaue, das hätte bis jetzt noch niemand gemacht. Also, ne, Aber wie gut das funktioniert und dann das Heranziehen von so Standardwerken und dann, ich habe eigentlich fast keine Fragen unbeantwortet, also jetzt zumindest in der Rekonstruktion lassen müssen. Das war wirklich spannend. Also und damit habe ich, glaube ich, am allerwenigsten gerechnet, dass es so gut funktioniert. Ne? Und das ist eine sehr klassische Methode, in Luftbildarchäologie nennen wir das. Ne? Und das lässt sich auf viele Sportstätten übertragen.
Aber auf diesen Bildern, also ich habe ja einen Text von dir, wo auch diese Bilder zu sehen sind.
Ja.
Das sieht für mich so aus, wenn man das Autohaus jetzt da abtragen würde, könnte man theoretisch mit ein bisschen Butteln, also ne, ein bisschen viel Butteln, dieses Stadion nochmal freilegen. Also so wirkt das auf den Bildern. Das so genau sieht das aus. Ist das realistisch? Also, oder wie erklärst du dir, dass man das so scharf da alles erkennen kann, so detailreich? Weil ich denke mir dann, okay, man hat ja Erde draufgeschmissen, Erde draufgeschmissen, Erde draufgeschmissen, das Autohaus drüber gebaut, alles ist weg.
Das sind die Luftbilder, die sind ja Fotografien, die in den 20er Jahren aufgenommen worden sind.
Ah, okay.
Na, also als das Stadion noch in Betrieb war.
Mhm.
Und diese, da gibt es insgesamt zwei, die ich verwenden konnte. Ne, mehr Fotos gibt's dann gar nicht. Und die habe ich dann, wie gesagt, entzerrt und dann anhand von dem und der Heranziehung diese Rekonstruktion erstellt. Ne, also das eine Bild, was man dort sieht, ist eine reine Rekonstruktionszeichnung, die auf Grundlage dieser Fotos und der Heranziehung weiterer Quellen dann zustande gekommen ist. Na, also ich glaube, ausgerechnet bei dem Stadion ist glaube ich alles weg. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Na, also dieses Autohaus ist doch recht tief da reingegangen. Also so, und nach dem Krieg ist dann ja auch erstmal eine Eisenbahn. Also da sind zumindest Schienen drüber gebaut. Na, und der Wall ist dann abgebaut worden und dann gab es möglicherweise entweder Abtragungen oder Aufschüttungen, ich weiß es nicht. Na, aber davon ist, glaube ich, nicht mehr allzu viel da. Na, das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also das passiert einfach.
Wie ist das eigentlich so? Du hast diesen Text geschrieben und so wie ich das verstanden habe, ist der ja in der entsprechenden Archäologie-Bubble wahrscheinlich dann rundgegangen.
Ja.
Wie war da so das Feedback da drauf? Also bist du die Erste, die das bisher so öffentlich gemacht hat? Weißt du von anderen Beispielen oder wie verhält sich das?
Nö, ich bin schon die Erste. Ja. Na?
Okay.
Ne, aber das ist jetzt in der Archäologie der Moderne jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also da gibt's relativ wenige ForscherInnen, die da unterwegs sind. Und da sind wir irgendwie alle ein bisschen pioniermäßig unterwegs. Also es gibt auch, also gerade in der hohen Frühgeschichte, da gibt's auch Leute, die sicher mit den Augen rollen, wenn die das hören. Aber das macht ja dann auch ein bisschen mehr Spaß dann gerade so. Ne, aber da wird richtig viel Neues ausprobiert und ich glaube, das ist auch einer der Dinge, die so großen Spaß machen an der Archäologie der Moderne, dass man experimentieren kann und mein Chef Ulrich Müller in Kiel, Grüße gehen raus, Uli, er unterstützt solche Vorhaben mit großem Interesse und wenn das zu guten Ergebnissen kommt, dann umso besser.
Hm. Ist diese Disziplin Archäologie der Moderne noch so jung, also so neu?
Ja, doch. Wir sind bei der Archäologie der Moderne bei ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, 30 bis 35 Jahren etwa. Also das fing eben an mit, vor allen Dingen mit Konzentrationslagern. Also das ist einer der ganz wesentlichen Punkte, es war auch eine meiner ersten Exkursionen, die ich gemacht habe 2002 nach Buchenwald, wo wir mit einem dortigen, ja, Archäologen, der dort arbeitet, ne, dann unterwegs waren und weil relativ viel auch an Quellen nicht mehr da ist, auch von diesen Lagern und es aber von enormer Bedeutung ist, rauszufinden, wo sind jetzt irgendwelche Anbauten oder ähnliches oder gibt es möglicherweise noch Massengräber oder ähnliches, da sind wir in einer Ebene, wo wir auch, also eine Verpflichtung haben, das zu erforschen und das auch dann die entsprechenden Schlüsse dann ja eben draus zu ziehen. Das heißt also, das, was da noch da ist, zu schützen. Na, so, und das ist eigentlich so der Anfang, und dann ging das Ganze dann auch weiter auf andere Themen und Ebenen. Na, andererseits ist es auch so, dass ArchäologInnen in der Regel von oben nach unten graben und dann
anders geht's schlecht.
Ja, genau. Und die jüngsten Schichten auch natürlich mit dokumentiert und Funde, Befunde dokumentiert und auch geborgen werden. Na, und wenn man, da sind gerade im städtischen Bereich dann Kriegsschutt, der es dann in Kellern zum Beispiel abgelagert ist oder reingefüllt worden ist, der dann auch von einem historischen Interesse ist, dass das in Teilen erhalten ist, aber zumindest dokumentiert. Na, solche Dinge, und die sind natürlich auch für die kollektive Erinnerung von absoluter Bedeutung, was eigentlich dieser Krieg dann ausgerichtet hat. Na, und diese Dinge und dann natürlich, was die topografischen Veränderungen von so Stadtbildern oder von der Stadttopographie von 1900 bis 1960. Da sind enorme Veränderungen im Ruhrgebiet, sogar noch krasser bis in die 80er Jahre, weil dieser Strukturwandel ja dann auch noch dafür gesorgt hat, dass die vielen Zechenanlagen, die vielen Hütten, diese vielen Industrieanlagen ja inzwischen größtenteils nicht mehr da sind und heute neu bebaut oder einer neuen Nutzung zugeführt worden sind. Und das Ruhrgebiet der heutigen Zeit ein komplett anderes Bild da hat, als es in den 1920er Jahren hatte. Ne? Und man muss dann sagen, und ich glaube, dass der Sportstättenbau war eine politische Agenda der Weimarer Republik. Ne? Also die haben neben Parkanlagen zur Erholung eben Sportstätten gebaut. Und davon eben diesen, also da gab es eine Reichspolitik, das ist dann nach unten durchgereicht worden, in der Regel noch auf der Landesebene noch einen Ausschuss, gab es vom Städtetag, den gibt es ja heute auch oder wieder, ne, dann einen Sportausschuss, und dann ist das weitergeleitet worden, die finanziellen Mittel zur Förderung an die Kommunen, und so heute ist es auch so, ne, und von dort ist das Geld dann ausgegeben worden. Ne? Und diese Stadien und Sportplätze sind Teil von Notstandsarbeiten gewesen. Also das heißt, man hat dort Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gemacht. Ne? Später, die Nazis haben das dann übernommen, Reichsarbeitsdienst, und haben dann Sportplätze gebaut, die dann in der Regel in kommunaler Hand waren. Die konnten dann gemietet werden, gepachtet werden, stundenweise oder auch wochenweise. Und dann auch Sportplätze, die städtisch gebaut worden sind und dann aber an einen Verein dauerhaft vermietet worden sind oder von einem Verein zur regelmäßigen Nutzung, wobei immer klar war, Schulen und andere Vereine können das auch mitnutzen. Ne? Also kein Verein hat irgendwas komplett exklusiv gehabt, weil dieser Gemeinschaftsgedanke, der war im Sport, der war Reichspolitik, der war elementar wichtig. Und dann gab es ja noch die Sportparks. Und die Sportparks sind große Anlagen, in denen es in der Regel ein großes Stadion gab. In Duisburg ist es das Wedau-Stadion gewesen, Bau 1924. Na, aber auch, denkt dann, also das heutige Düsseldorfer Stadion ist so eine Sportparkanlage. Das heutige Stadion in Hamburg und vielen anderen Orten auch, also Stuttgart beispielsweise noch, was mir noch einfällt. So, und da gehörte dann neben dem großen Stadion, häufig mit sehr viel höheren Fassungsvermögen, also dann nicht nur 15.000, sondern da haben dann 40.000 Leute reingepasst, und die waren dann für Endspiele und so oder auch für Sportfeste, waren die reserviert. Und da gab es dann meistens noch eine Radrennbahn dabei, möglicherweise aber auch ein großes Schwimmbad und dann eine Parkanlage und andere Spielplätze und Tennisplätze und ähnliches und die Möglichkeit, dann aber auch im Grünen spazieren zu gehen für Familien, für die Naherholung. Das war Reichspolitik zu der Zeit. Ne? Also wir haben praktisch im Wesentlichen drei Typen von Sportstätten vor uns, das muss man sich vor Augen halten. Also einmal diese großen Sportparks, das zweite sind sind diese vereinseigenen Stadien mit Fassungsvermögen von 10.000, 15.000 Leuten und dann einfach, also Zuschauern, und dann einfache Sportplätze, die keine Zuschauerkapazitäten haben, beziehungsweise sind da halt so ein paar hundert Leute zu den Spielen hingekommen, aber die waren dann reine Breitensportvereine, Sportplätze.
Du hast ja ganz viele Aspekte, die du an die Hand dieses Stadions oder ne, nicht nur anhand dieses Stadions, sondern du hast ja jetzt eigentlich auf Duisburg oder aufs Ruhrgebiet grundsätzlich runter oder hochgebrochen, was da alles so dahinter steckt. Also dass man kann eine Stadtentwicklung dabei absehen. Man kann wahrscheinlich eine Stadtplanung darunter berücksichtigen. Du hast ein bisschen was erzählt dazu, welche Vereine es so gab, bürgerliche Vereine, Arbeitervereine, wer ein bisschen mehr Geld hatte, weniger Geld hatte, was auch das Regionale dabei unterscheidet. Das sind ja alles Dinge, die man anhand dieses Stadions oder dieser Stadien jetzt erzählen kann, dieser Fußballplätze. Sprich, das hat ja eine Bedeutung und ja, irgendwie eine Information, die irgendwie ein bisschen mehr sein sollte, als nur auf einem Papier gedruckt und irgendwo im Aktenarchiv verschwunden. Das meine ich damit. Wie könnte man Menschen das heute irgendwie plausibel machen, also das erklären, dass man das, ja, dass das verständlich ist, für was man da alles draus lesen kann und erkennen kann. Also hast du das Gefühl, dass die Wahrnehmung da ist, dass es dieses Verständnis dafür gibt?
Ja, also in Duisburg auf jeden Fall. Also das würde ich, ja, es gibt halt immer eine historisch interessierte Stadtgesellschaft, und es gibt halt Leute, die interessieren sich nicht, die wohnen dafür, die wollen halt einfach nur Fußball gucken, das ist auch komplett in Ordnung so. Ne? Aber innerhalb der Fußballbubble hat man eigentlich immer Leute, die ein historisches Interesse haben und die das auch interessiert, und da gibt's die Möglichkeit, das über so einen Podcast zum Beispiel zu machen oder über einen Vortrag, oder man redet einfach mal mit den Leuten. Also also papiergedruckt ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und das zweite sind Öffentlichkeitsdinge, die könnte man dann auch mal in so Formaten wie, machen wir Wissenschaft im Wirtshaus oder Wissenschaft am Tresen oder sowas. Das ist etwas, was ich übrigens auch demnächst mal mache mit meinem anderen Projekt. Das ist eine Sache, die ich mal ausprobieren werde. Ne? Und da ist jetzt gerade bei dieser Sache bin ich auf sehr offene Ohren gestoßen, was auch das MSV-Museum angeht, ne, die dann auch gleich gesagt haben, wir könnten das für unser Stadion an der Westender Straße auch gebrauchen. Und da wird es dann wahrscheinlich auch in eine andere Art noch von Publikation münden. Ne? Aber spannend ist auch, dass man da beispielsweise mit Leuten zusammenarbeitet, die das in populärwissenschaftliche Formate dann bringen, weiß ich nicht, 111 Orte oder sowas.
Okay. Frage, weil ich das eben noch nicht so ganz verstanden habe. So Thema mit Toten.
Ja.
Du hast erzählt, da kam dieses Bild, was dein Freund oder Mann dir gezeigt hat, und dann habt ihr beschlossen, da müssen wir mal ein bisschen genauer nachschauen.
Ja.
Was geht da konkret? Also was kann man machen? Also ihr habt dann scheinbar gesucht nach Plänen oder nach Bildern aus der Zeit von diesem Ort. Im Archiv?
Ja, genau. Also der erste Schritt ist der Schritt ins Stadtarchiv gewesen. Und dort dann die wesentlichen Archivalien dann rausgefunden und im Fotoarchiv dann die noch vorhandenen Fotos, das waren dann zwei, dann rauszufinden, das zu scannen, zu digitalisieren. Und dann in dem Fall gab es keine Pläne in den, weil die nicht mehr erhalten sind. Einfach so, ne? Das heißt also, wir hatten keine andere Möglichkeit, als das über eine Fotoentzerrung zu machen.
Was heißt Fotoentzerrung?
Fotoentzerrung heißt, ich habe ein Foto aus einer Schrägaufnahme und ich mache mit Hilfe eines Computerprogramms, lasse ich einen Algorithmus drüber laufen, der das Bild so entzerrt, dass ich von oben drauf gucken kann.
Okay, also statt die Schräglage hast du eine Draufsicht sozusagen.
Richtig, genau. Und daraus kann ich dann einen Plan zeichnen. Und Dinge, die ich darauf nicht so gut erkenne, kann ich rekonstruieren mit Hilfe von Standardmaßen, die zu der Zeit verwendet worden sind. Ne? Und dann kann ich das rekonstruieren auf diese Art und Weise. Aber ich habe da das Allermeiste erkannt.
Das heißt, das, was du vor uns vorgelesen hast, diese DIN-Norm, die es damals gab, oder diese Maße, die vorgegeben wurden, wie ein Stadion zu bauen ist, das hast du dir dann entsprechend jedes Mal rausgesucht, hast dann geguckt, die Treppen so und so, das müsste dann die Treppe sein, dann die Stufen, die Breite, okay, das sind dann scheinbar die Stufen, die da mal irgendwann waren.
Ja, genau.
Okay. Und das dann entsprechend nachgezeichnet, oder?
Ja, genau. Ne, so funktioniert das.
Was wäre da theoretisch noch möglich? Also jetzt wäre das, ne, gehen wir davon aus, da wäre jetzt kein Autohaus drüber gebaut gewesen, sondern es wäre eine grüne Wiese.
Mhm.
Welche Möglichkeiten ständen dir noch zur Verfügung?
Das kommt immer auf die Quellenlage an. Also wenn ich natürlich Pläne habe, wäre es noch besser. Ne? Aber wenn das jetzt eine grüne Wiese wäre, könnten wir, wenn es eine archäologische Grabungserlaubnis gibt, die muss man ja erstellen, könnte ich nochmal gucken, ob ich dann, also zu, ob es tatsächlich noch archäologische Spuren dazu gibt. Manchmal, bei manchen Stadien ist es so, dass im Gelände noch Dinge zu erhalten sind. Das ist zum Beispiel Teile des Walls, dass der bloß abgeschliffen ist und dass der im Gelände noch zu sehen ist und ähnliches. Na, also es kommt immer darauf an, wie ist der Erhaltungszustand von der Sache und wie ist die Quellenlage. Hier haben wir tatsächlich die Situation, dass wir nur zwei Luftbilder hatten und mehr nicht. Und eine andere Möglichkeit ist eben diese 3D-Foto, also diese Fotoentzerrung zu machen. Mhm. Und da die Rekonstruktion hatten wir in diesem Fall nicht. Also es gab keine andere Möglichkeit. Ne? In anderen Städten oder anderen Stadien gibt es möglicherweise noch Pläne oder ähnliches, was man durchaus aus so einem Plan machen kann, ist durchaus noch ein 3D-Modell, ne? Und daraus dann ein richtig kleines, ja, also man kann daraus noch ein 3D-Modell machen. Also sowas würde gehen.
Jetzt nehme ich mal als Laien, als kompletten Laien mit. Jetzt Luftbildarchäologie, was heißt das? Ich steige in ein Flugzeug, habe ein besonderes Gerät, mit dem ich dann solche Aufnahmen machen kann?
Luftbildarchäologie heißt, dass ich, also ja, also man kann eine Drohne nehmen oder Flugzeug,
ja,
und dann werden Fotos aus der Höhe gemacht, die das Bild, die eine Grabungsstätte von oben zeigen. Genau, also das ist praktisch der Begriff der Luftbildarchäologie. Und dann die entsprechenden Auswertungen daraus zu ziehen. Na, das macht man vor allem im Bereich, also einmal, wenn das noch da ist, ne, aber wenn, also ist bei vor- und frühgeschichtlichen oder bei mittelalterlichen Fundstätten ist es manchmal so, dass sich die Umrisse von den Gebäuden oder so dann in dem Feld, beispielsweise in dem reifen Kornfeld abzeichnen, weil die Kornreben dort, wo die Mauern und manche nicht so hoch werden, da gibt es, und dann kann man dann tatsächlich über Schattenwurf dann Strukturen erkennen. Ähnliches ist es bei Schnee, ne? Und da kann man dann auch Strukturen ausmachen. Ne? Eine andere Methode ist Airborne Laserscanning, vor allem im Bereich, das ist ein Laserscanner, der wird auf eine Drohne oder eben im Flugzeug rein und der sendet Laserstrahlen nach unten und die, also so im Millisekundentakt, wo geht's immer wieder zurück und der misst Höhenunterschiede von bis zu 30 Zentimetern oder einem halben Meter und damit durchdringt komplette Wälder und damit können dann Strukturen auf dem Waldboden beispielsweise dann sichtbar gemacht werden, die sonst nicht sichtbar gemacht. Das macht man seit ungefähr 20 Jahren. Na, also da findet man drüben in Mittelamerika dann ganze Stadtstrukturen dann auch nochmal, die dann auf einmal aus dem Nichts auftauchen, die man vorher nicht kannte. Ne? Aber viele von den Sachen, die man jetzt in Westfalen oder Niederrhein findet, die werden dann nicht öffentlich gemacht. Also es ist so, dass viele Raubgräber unterwegs sind, also Leute, die mit Sonden, ne, mit Metallsonden unterwegs sind und dann dort in diese Fundstätten gehen und die ausplündern. Und deswegen sieht man zu, dass Fundplätze möglichst, ja, also wenn man sie noch geheim halten kann, geheim bleiben. Aber das ist ungefähr das, was man unter der Luftbildarchäologie versteht. Jetzt sind so die drei wesentlichen Methoden.
Ich habe dich ja eben gefragt, ob du die Erste bist in diesem Bereich, da hast du gesagt, ja. Frage, im Ausland gilt das da auch? Also, oder hast du irgendwie festgestellt, dass...
Weiß ich nicht.
also überhaupt, weil ich, ne, ich gehe davon aus, die Archäologie der Moderne, da war Deutschland bestimmt, nehme ich mal an, jetzt nicht federführend, oder täusche ich mich da?
Doch, doch, doch. Also wir haben, also in Mitteleuropa auf jeden Fall, die Franzosen sind da noch nicht so weit. Die Holländer, in Holland kann durchaus sein, dass da was ist, möglicherweise. Und Skandinavien natürlich und möglicherweise in den USA. Also die USA sind, was Archäologie der Moderne angeht, schon, also gehören die eigentlich mit zu denen, die da am meisten unterwegs sind. Die haben allerdings auch eine andere Sportstättengeschichte. Aber was dort ist, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber nö, im Ausland weiß ich nicht.
Okay. Was könnte denn die Archäologie der Fußballkultur dem aktuellen Fußballdiskurs noch beisteuern, deiner Meinung nach?
Das ist jetzt was anderes. Also Fußballkultur ist, glaube ich, nochmal was anderes als diese Sportstätten. Also weil da werden wir jetzt tatsächlich in der Gegenwart und in der Identitätsstiftende Dinge. Aber was die...
Wäre das nicht am Ende das Ergebnis, wenn die Geschichte beim MSV Duisburg, wenn du da diesem alten Stadion nachgehst, ist das nicht nachher irgendwie was Identitätsstiftendes? Oder was dem MSV-Fan vielleicht, ja.
Ja, für so einen MSV-Fan können sowas ja regelrechte Pilgerstätten werden. Also das ist auf jeden Fall so, ne, dass man sagt, ja, hier sind die Anfänge und hier hat das alles begonnen, ne, da ist ja eine ganz große Emotionalität dann dabei, die Leute, also weil der MSV Duisburg ist als alter Traditionsverein lange in der ersten Liga, Gründungsmitglied der Bundesliga. Und dann diesen Absturz da, jetzt wieder in der dritten Liga, das ist auch gut so. So, und das bedeutet da jede Menge. Ne? Beim VfB Ruhrort ist es so, dass da ein Stück Geschichte zurückgegeben wird, sicher. Ne? Und dann, das heißt also, das ist schon etwas, das, ja, das über reine Geschichtsforschung dann auch hinausgehen kann.
Oh, gibt's noch Orte, die du unbedingt erforschen oder sichtbar machen möchtest? Also, na gut, ne, man weiß es ja vorher in der Regel nicht, aber außer du hättest jetzt irgendwelche Ideen, gibt's da irgendwas, was so in deinem Kopf rumschwirrt, wo du sagst, das würde ich gerne mir mal genauer anschauen?
Also, was mich interessiert, ist das Stadion am Zerzabelshof, also der alte Zappo, das Stadion des 1. FC Nürnberg. In Nürnberg, da sind alle wesentlichen Spiele stattgefunden und wir haben dort das ist ein absoluter Mythos, dieses Stadion dort. Und
ja, ich glaube,
das
wären wir. Die haben dort alle deutschen Meisterschaften an dem Ort geholt, ne? Ich glaube, bis auf eine oder so.
Ja.
Deswegen ist das so ein ruhmreicher Ort, ja. Was ist da aktuell? Also, wenn du sagst, das würdest du dir gerne angucken, also was würdest du jetzt, also wenn wir jetzt da zusammen
ist ein
hinfahren würden?
Drauf.
Ah, okay.
Na, also da ist ein Stadtviertel drauf, das ist nicht da. Na, also das ist aber eine wirklich spannende Sache. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich eine gewisse emotionale Bindung habe, auch zum 1. FC Nürnberg. Also lange eine Dauerkarte dort hatte. Na, und durchaus, also jetzt habe ich eine Dauerkarte für den MSV. Aber damals, als ich studiert habe, bin ich immer mit meinem Mann zusammen rüber nach Nürnberg zum Club.
Hast du das, oder könntest du dir vorstellen, dass das, was du da tust, was ja im Moment eigentlich nur so, ja, dein Hobbyprojekt oder dein Spaßprojekt im Grunde ist, dass das irgendwie so eine Disziplin werden könnte, so eine interdisziplinäre?
Eine Disziplin vielleicht nicht, aber ich glaube, das hat das Potenzial dazu, dass es an mehreren Orten angewendet wird, diese Methoden, und dann zu echten Erkenntnissen führt. Ne? Also das ist es, das hat es auf jeden Fall, und das wird auch andernorts noch betrieben werden. Also da bin ich mir absolut sicher. Ne? Und gleichzeitig haben wir es ja auch mit Städten zu tun, die Bodendenkmäler sind. Und Bodendenkmäler sind zu kartieren und zu erforschen. So haben wir das in den Denkmalschutzgesetzen der einzelnen Länder auch verankert. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da mehr Stadien in der Form, Fußballplätze oder auch größere Anlagen, dann untersucht werden. Also, da bin ich mir sicher.
Ja, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Wenn man jetzt mehr über deine Arbeit erfahren möchte, wo kann man seine Neugierde stillen?
Ich glaube, ganz, ganz gut ist mein Blog, die -1-ebene.hypothese.org. Werden wir ja in den Shownotes verlinken. Mhm. Und dann gebe ich noch als ein Newsletter zu meinem jetzigen Projekt raus, der heißt Genese des Ruhrgebiets, den können wir auch verlinken. Genau. Und dort findet man dann eigentlich auch mehr. Da gibt's dann auch so eine kleinere Literaturliste mit den Sachen, die ich dann schon mal gemacht habe. Genau. Und ansonsten bin ich hier im Ruhrgebiet unterwegs, auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Nämlich jetzt mit einem hübschen Projekt, das heißt Ruhr als Größe neu entdecken. Da gibt es einen Rundgang, jetzt geht es nämlich auch im Ruhrort, genau, dann gibt es einen Rundgang und noch einen Vortrag und noch zwei, drei Spaziergänge, die dann stattfinden. Das wird noch eine recht schöne Sache. Dann gibt es zu den Duisburger Akzenten, das ist ein Kulturfestival in Duisburg, immer im März. Und da gibt es in der Stadtarchäologie regelmäßig Vorträge, die werden auch im nächsten Jahr wieder stattfinden im März. Genau, also das sind so die Sachen. Und eine Sache, wenn ich die noch sagen darf, das ist ein kleineres Herzensprojekt von mir. Ich gebe noch einen Kulturnewsletter raus für den Duisburger Norden. Mhm. Der ist der ereignisreich.info. Ist ein Steady-Newsletter, ist kostenlos, den nehme ich zusammen mit Ralf Koss raus. Und dort sind alle Veranstaltungen, das sind Lesungen, Konzerte, Theater etc., Kleinkunst, Comedy, die im Duisburger Norden stattfinden. Und das ist ein strukturschwacher Stadtteil, Region, gehört mit zu den ärmsten Deutschlands. Aber es ist hier ordentlich was los und es ist sehr viel mehr als Marxloh. Ne? Also, und auch Marxloh ist sehr viel spannender und turbulenter und lebendiger, als es diese teilweise wirklich schreckliche Berichterstattung anlässt.
Hm. Ich habe den Newsletter ja auch abonniert, von daher sehr, sehr lesenswert. Genau, da bin ich mit meinen Fragen eigentlich soweit schon durch. Gibt es Themenpunkte? Gibt es Dinge, die wir vergessen haben, über die wir unbedingt noch sprechen sollten?
Im Prinzip könnten wir nochmal das Thema Identität aufgreifen, wenn wir das wollen. Nämlich zum Thema, die Kollegin Julia Wambach aufgebaut hat. Das können wir noch machen, aber müssen wir auch nicht.
Doch, können wir gerne tun. Gerne. Ja, gerne, genau. Gerne.
Eine Arbeit, die bei dir im Podcast ja vorgestellt worden ist. Da war die Julia Wambach zu Gast, die dann über den Strukturwandel am Beispiel von Schalke 04 im Ruhrgebiet gesprochen hat. Mhm. Ja, und das ist eine recht, recht spannende Sache, weil das hat sie recht schön herausgestellt. Diese Ruhrgebietsidentität ist etwas, das tatsächlich erst mit dem letzten Strukturwandel, also der Deindustrialisierung sozusagen seit den 60er, 70er Jahren stattgefunden hat und dann erst so eine Art Gemeinschaftsgefühl im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Das heißt also vorher, zu der Zeit, wo wir uns jetzt bewegt haben in den 20er Jahren, da waren die Leute Ruhrorter, da waren die Duisburger, da waren die Gelsenkirchner oder Dortmunder, aber sie waren nicht, sie gehörten nicht zum Ruhrgebiet, also den Begriff gab es zwar schon, aber eher so als Fremdbezeichnung. Ne, das war dann das rheinisch-westfälische Industrierevier. Ne? So war der Begriff. Von außen ist das durchaus als so ein Einheitsbrei gesehen worden. War es ja im Wesentlichen auch. Eine Stadt ging in die andere über, ist auch heute noch so. Ne, aber selber, was das eigene Bewusstsein angeht, war das nicht der Fall. Und diese Identität, die hat einen Niederschlag auch in der materiellen Kultur sozusagen, zwar Merchandise, ganz, 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 ganz stark. Und das ist auch etwas, was mich als Archäologin interessiert, weil dieser ganze Krempel, den man dann in den Fanshops und so findet, der findet sich auch irgendwann im Boden. Und deswegen war die Betrachtung, da nochmal ein bisschen weiter zu gehen und zu sehen, was ist dort eigentlich unterwegs und was man deswegen als Ergänzung mal zu Julia Wambachs tollen Podcast-Folge, die man sich anhören sollte, nämlich, dass diese Symbole, die sich bei Schalke ganz deutlich zeigen, nicht nur dort zeigen, sondern auch bei den allermeisten anderen Ruhrgebietsvereinen. Ne? Und zwar einmal vor allen Dingen in der Bildkultur, dem, was man da so sieht, aber auch in Aufklebern. Also Aufkleber sind ein ganz, ganz spannendes Element, weil die sind halt irgendwo im öffentlichen Raum und sie gehören niemandem. Es gibt keinen Urheber, es gibt damit auch keine Urheberrechte, niemand muss Rücksicht auf irgendwas nehmen. Und es kann sich ja auch niemand öffentlich dazu bekennen, sozusagen, weil es ist ja immer noch, also Sachbeschädigung, ne? Also, aber da ist so ein bisschen eine Anarchie unterwegs und diese Anarchie gibt einen Freiraum, der wissenschaftlich echt von Interesse ist. Und diese Bildkultur, die sich da zeigt, zeigt besonders Elemente von Symbolen, die auf wenige Symbole reduziert sind und die praktisch das Ruhrgebiet, den Ruhrpott symbolisieren. Ne? Und das ist etwas, das tatsächlich erst seit den 80er, 90er Jahren in der Form, also eigentlich erst ab den 90er Jahren so richtig auftaucht, ne? Und Herr Schalke mehr oder weniger institutionalisiert hat, so könnte man das sagen. Also das sind dann dieses Glück auf, das ist Hammer und Schlegel, das ist Ruhrpott, das ist also Pommes Currywurst ganz sicher oder Pommes Schranke, ne? Das ist Bude, die Buden, die nennen hier Trinkhalle, im Osten nennen wir es Späti. Mhm. Ne? Dann gibt es noch so das doppelläufige Fördergerüst. Also das doppelläufiges Fördergerüst heißt, das sind diese Aufzuggestänger, die auf den Zechen waren. Und da sind eigentlich als Symbol dieses doppelläufige, also sind zwei Umlenkrollen oben zu sehen. Und das, was man haben alle schon mal gesehen, weil das ist eigentlich nicht das übliche, typische, ne, das sind eigentlich so Einzeltürme, aber das ist so, das gibt's eigentlich nur auf Zeche Zollverein und im Bergbaumuseum in Bochum, so. Und dann noch interessanterweise Postleitzahlen. Die alten Postleitzahlen sind symbolisch aufgeladen. Ich habe es nicht glauben können. Ich habe tatsächlich zur Corona-Pandemie, da haben wir ja alle viel telefoniert, ich auch mit einem Kumpel, und irgendwann sagt er zu mir: Weißt du noch damals, als die Postleitzahlen umgestellt worden sind? Und ich war froh, dass ich saß, weil ich völlig, völlig perplex war, weil ich gesagt habe, ja, ich glaube, da, wo ich herkomme, hat man sich nicht sonderlich Gedanken gemacht mit den Postleitzahlen, das ist da untergegangen. Also ich bin in Ostdeutsch schon auch groß geworden und ich sage, nee, so, ne, aber diese Postleitzahlen finden sich auf Aufklebern, die finden sich als, also ganz besonders bekanntes Bochum 46333, also 4630, häufig nur diese Zahl, und dann sind die Bochumer schon angefixt. Das ist schon deren Identifikation. Zu Duisburg ist dann 4100, gibt's auch eine Aufkleberserie. Schönen Gruß an Sammy Sommerfeld, der gibt die raus für einen guten Zweck. Und diese Dinge, da wird Identität praktisch reduziert auf so Einzelelemente. Und das ist etwas, was man aus der Ethnologie kennt und Folklorismus nennt. Das ist keine Tradition, die irgendwie weitergeführt wird, sondern der Wille, praktisch etwas, was vergangen ist, in die heutige Zeit zu übertragen. Und die Geschichte, meistens in einer sehr reduzierten Form, dann auch seinen Kindern, Enkeln, Freunden dann weiterzuerzählen. Ne? Also so, weil das nennt man ein kollektives Gedächtnis, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. So, und das läuft parallel zur eigentlichen Geschichtswissenschaft. So, und das ist etwas, das richtig, richtig zu merken ist hier, ne? Und da diese Reduktion ist natürlich auch immer so eine gewisse Gefahr, dass genau solche Vereine wie VfB Ruhrort, ne, dann untergehen. Deswegen ist das ist halt nicht mehr da im kollektiven Gedächtnis. Das ist halt verschwunden, ne? Aber das Ganze findet sich dann eben auch in dem Fußballmatch in Dortmund nicht, weil das in Westfalen aus irgendeinem Grund, aber in Wattenscheid, in Bochum ganz, ganz deutlich, in Duisburg auch ein bisschen weniger, aber auch in Essen ganz stark, ne, weil die Duisburger haben das Zebra. Und das Zebra ist sehr, sehr identitätsstiftend, ne, und dann, wo es eine ähnliche Entwicklung gibt, das ist auch nicht angesprochen worden, müssen wir aber, glaube ich, noch, das ist bei Wismut Aue. Also die Wismut, das ist der Verein, also das ist der Bergbauverein. Die haben auch Glück auf, nennen sich dann, also begrüßen sich so, singen das im Stadion. Und so. Und da ist auch ganz stark diese Bergbautradition. Und man hat immer so ein bisschen den Verdacht, wenn Wismut Aue, wenn die aus dem Erzgebirge hier anrücken, dass da eine gewisse Solidarität durchaus da ist. Lassen Sie sich nicht unbedingt anmerken, aber da ist ein Respekt vorhanden. Also der ist schon, das ist schon da. Deswegen heißt es auch nicht umsonst. Ich habe kürzlich gehört, die Wismut sei der Schalke des Ostens. Na? Also, ne, das hat aber keiner gesagt, der von dort ist, ne, sondern hier. Und diese Identität ist auch noch mal etwas, was ein Fund ist, mit dem man wuchern kann, glaube ich, ne, gleichzeitig aber auch etwas, das in seiner reduzierten Form die Vielfalt eigentlich des Fußballs oder der Fußballgeschichte so ein bisschen einengt.
Also als Schalke des Ostens habe ich irgendwann in diesem Podcast gelernt, das ist Priestke Senftenberg eigentlich.
Auch schön, ja.
Und zu Duisburg, ich habe mir das gerade mal die Mühe gemacht, habe dann MSV Duisburg Ruhrgebiet eingegeben und habe dann einfach mal die Bildersuche angemacht. Und da gibt es diese klassischen Ruhrport-Symboliken, also wo du schon gesagt hast, Förderturm etc. pp., dieses Ganze gibt es eigentlich gar nicht.
Nee.
Und hatte das für mich so gedacht, okay, das liegt wahrscheinlich daran, Duisburg verbinde ich so mit Stahl, also mit Hochofen, irgendwie mit Stahlindustrie, dass man deswegen diese Symbolik nicht nutzt. Aber du hast es mit dem Zebra erklärt.
Ja, es gibt die Stahlsymbolik, die gibt es beim MSV. Da gibt es etliche Shirts, die dann so ein großes Stahlkessel zeigen, die dann flüssigen Stahl in so ein MSV-Logo fließen lässt. Ganz, ganz spannend. Aber es gab natürlich, die Zechen gingen bis über den Rhein rüber. Na, also, und der ganze Duisburger Norden ist voll mit Zechen gewesen. Das ist auch also das Stadion West an der Straße, das ist auch eine Zeche gewesen, das Zeche Westend, ne, direkt daneben. Also wenn man sich die Bilder anguckt von dem alten Stadion, sieht man da die Fördertürme dann auch noch. Also insofern ist das etwas, das auch wieder mit Reduktion zu tun hat und nicht mit einer historischen Wahrheit. Und Walsum, also Zeche Walsum, ist auch noch eine ganze Weile gelaufen oder war in Betrieb. Und es gibt natürlich hier auch jede Menge Bergleute, die hier noch in der Stadtgesellschaft aktiv sind und auch hier in der Nachbarschaft wohnen und so und davon dann erzählen. Also es ist nichts, was Duisburg nicht ausmachen würde, aber es ist im Fußballkontext tatsächlich nicht vorhanden. Also Stahl auf jeden Fall und dann das Zebra.
Also höchst, höchst interessant. Ja, ist eigentlich auch die einzige Region, die so speziell da unterwegs ist, ne, mit der Symbolik.
Nee, das nicht. Also es ist, also eine zweite Region ist eigentlich Norddeutschland. Wir vergessen halt immer, dass der Strukturwandel an der Küste auch enorm ist. Also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, weil da sind die ganzen Werften, die es dort mal gab, die sind ja alle weg, bis auf Reste. Dann sind die großen Fischereiflotten, die sind eingestampft, gibt ja fast nur noch Yachthäfen dort überall. Und das, was dort passiert ist so eine Reduktion auf Leuchttürme. Also man findet dann überall dieses Moin und dann so Robben vielleicht noch, ne, aber dann wird dann so eine norddeutsche Gesamtidentität hat sich dort durchaus entwickelt, ne? Also das muss man sagen, ein bisschen was zu Ostdeutschland, aber das ist zu kompliziert, ist das, was jetzt hier anpacken könnten. Also das lassen wir lieber, ne? Aber da gibt's natürlich auch so eine gesamtkollektive Identität, die sich ja auch erst nach der Wende dann irgendwann entstanden ist. So, und dann auch ihre eigenen Symboliken hat, ne? Also Trabi und so ein Kram. So, und ne, aber das ist noch mal was anderes. Und ja, ich würde, glaube ich, das Saarland auch gar nicht so rausnehmen aus dieser strukturellen, ne? Also das ist schon eine alte Industrieregion mit einem heftigen Strukturwandel dort.
Ja, aber in der Symbolik her kann man das auf Neunkirchen begrenzen. Alle anderen saarländischen Vereine oder die Fanszenen, sofern welche vorhanden sind, nutzen das eigentlich gar nicht. Die SV Elversberg zum Beispiel, obwohl da ja auch rundherum eigentlich irgendwie Gruben und Zechen waren, nutzt das komischerweise auch nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass der Verein sich sowieso ein komplett anderes Image aufgebaut hat und wahrscheinlich da dann die Fankultur, die ja auch dann erst mit dieser Zeit entstanden ist, vielleicht da nicht darauf zurückgreift, auf diese Symboliken.
Ja, genau. Es ist halt immer so eine, so was hat mit einem kollektiven Willen zu tun, das dann auch das weitertragen zu wollen. Also mal, häufig heißt es dann Tradition. Es ist im Wesentlichen keine Tradition, sondern eben eine Übertragung. Also dieser Folklorismusbegriff aus der Ethnologie ist da eben der treffende Ausdruck.
Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich glaube, mit Ralf hatte ich sie damals auch im Podcast besprochen. Das ist der Begriff Ruhrstadt. Was ist denn daraus geworden eigentlich? Das war irgendwie mal mehr Thema wie in den letzten Jahren, meiner Meinung nach.
Also das Thema ist eigentlich vom Tisch. Also es ist momentan sogar so, also wenn man das jetzt im Vergleich zu Berlin nimmt, Berlin hat sich ja also aus Spandau, Berlin und Köpenick gegründet 1905. Und das ist von der Größe her, es ist, wenn man Duisburg, Oberhausen, Mülheim und einen Tacken von Essen mit dazu nimmt, hat man ja schon die Grenze von, hat man ja schon den Umkreis von, oder die Fläche von Berlin. Na, also eine Riesenfläche, die wir vor uns haben. Und dieses Ruhrstadt ist etwas, das, glaube ich, auch so eine Art Traum ist von vielen, der 2010 nochmal zur Kulturhauptstadtjahr nochmal aufgeploppt worden ist und diskutiert worden ist, aber jetzt etwas ist, wo man sagt, wir sind das Ruhrgebiet, ne? Und das andere, ja, gucken wir mal, ne? Also wir haben ja mit den schlechtesten ÖPNV von allen Großregionen in ganz Deutschland, glaube ich. Also nicht nur gefühlt, ohne Auto ist man hier wirklich aufgeschmissen. Da ist man aber dran, also da mehr Geld reinzustecken und auch die Vernetzung zwischen den Städten näher zu machen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie auf Eis liegt, ne? Und es ist auch komplett normal, dass, also jetzt hier im Duisburger Norden, wo ich dann wohne, ist ein Oberhausen in der Regel näher jetzt als der Duisburger Süden beispielsweise. Ne? Also das ist schon so, dass die Stadtgrenzen keine so große Rolle spielen, wie man vielleicht meint. Ne? Und an sich ist ja sogar der Begriff Metropole Ruhr raus. Also der wird jetzt... Also der Ruhrverband hat vor etlichen Jahren den Slogan rausgebracht, Metropole Ruhr. Und der ist jetzt sang- und klanglos eingepackt worden. Ne? Und die Hinweisschilder auf der Autobahn, wo dann Metropole Ruhr stand, die werden jetzt alle abgebaut. Und im Prinzip ist das, wenn wir erstmal einen vernünftigen ÖPNV bekommen, und die Vernetzung und das Zusammenwachsen dann auch in der infrastrukturellen Ebene dann besser funktioniert, ist, glaube ich, da viel gewonnen. Aber ansonsten ist es tatsächlich etwas, das da für viele ein Traum oder so eine Utopie zerplatzt ist, was die Ruhrstadt angeht. Heißt aber, also meiner Meinung nicht, dass es vom Tisch ist. Also es kann ja sein, dass man in 50 Jahren das dann tatsächlich so hat. Also ist ja ganz viel möglich.
Mhm. Wohl wahr, wohl wahr. So, Maxi, ich wäre fertig.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, zwei Stunden haben wir gesprochen immer.
Naja, anderthalb.
Anderthalb, ja. Anderthalb, ja stimmt, wir haben ja später angefangen, weil ich das
genau.
Ja. Jo.
Alles gut. Also, ich mache jetzt noch die offizielle Verabschiedung. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute Abend zu sitzen, bei einer Affenhitze, ehrlich gesagt. Also mir läuft hier das Wasser. Weiß nicht, wie bei dir die Situation ist. Ich hoffe, sie war angenehmer.
Ja, sehr viel kühler.
Sehr gut.
Sitzt hier bei 22 Grad.
Ach,
in der
sehr
Küche.
Gut.
Ist alles super.
Wunderbar. Beneidenswert. Genau. Und möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz lieben Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung und herzlichen Dank. Tschüss.
Das war sie, die 220. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mal wieder eine ganz, ganz besondere Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann erzählt es doch gerne weiter im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis. Teilt es in den sozialen Netzwerken und wo es die Möglichkeit gibt, einen Kommentar zu hinterlassen. Auch gerne, gerne das. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Macht's gut.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.